Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesinfo bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Was wusste die in Anführungsstrichen arische Bevölkerung über ihre jüdischen Nachbarn? Wie erinnert sie sich an deren Verschwinden aus dem alltäglichen Leben während des Nationalsozialismus? Der jüdisch-amerikanische Historiker Andrew Bergerson hat zwischen 1992 und 1994 insgesamt 38 Althildesheimer interviewt, um dieser Frage nachzugehen. Im Folgenden erzählt Andrew Bergerson die Lebensgeschichte von Lisa Peters und Heinrich Weber, die beide 1903 in Hildesheim geboren wurden. Er fragt danach, wie sich Lisa und Heinrich an ihre jüdischen Nachbarn erinnern und was sie von den Deportationen wussten oder wissen wollten. Bergerson versucht mit Hilfe von narrativen, biografischen Interviews herauszufinden, wie sich die nationalsozialistische Ideologie in alltäglichen Verhaltensweisen wiederfindet. Eine Frage, die den Historiker dabei beschäftigt, ist, ob man biografische Interviews über Freundschaft und Nachbarschaft als wissenschaftliche Quelle benutzen darf. Zugleich ist es ihm ein Anliegen, die Lebensgeschichten der Täter und Mitläufer nicht einfach unkritisch zu reproduzieren. In den kommenden 40 Minuten dokumentieren wir einen Vortrag, den Andrew Bergerson bereits im Oktober an der Katholischen Fachhochschule Freiburg gehalten hat. Das hat das Volk erst gar nicht mitgekriegt. Erinnerung und Wissen um Barbarei im Nationalsozialismus.
Traditionelle Historiker haben Alltagsgeschichte besonders dafür kritisiert, dass wir die Lebenswelt einfach und unkritisch reproduzieren, wenn wir die Lebenswelt von den Blickwinkeln der sogenannten Ordinary Germans erforschen. Das ist ein Begriff von Christopher Browning und Daniel Goldhagen. Heute möchte ich vorschlagen, dass gerade weil ein Interview das Versuch ist, ein Leben darzustellen und darin Sinn zu sehen, sind narrative Interviews dem Historiker besonders nützlich, um den historischen Prozess der Lebensgestaltung zu rekonstruieren, wie Menschen zu ihrem historischen Zustand reagieren und proaktiv ihr gemeinsames Lebenswelt dadurch umgestaltet, damit sie die Bedürfnisse ihrer Persönlichkeit nützlich sind. Diese Korrelation zwischen heutiger Selbstdarstellung und historischer Selbstkultivierung habe ich während der Interviews mit Lise klar bemerkt. Ihr war es möglich, sich an die Namen und Stände der Familien in ihrer Umgebung zu erinnern, allerdings nur bis auf zwei katholische Familien. Hier ist ein Auszug aus den Interviews. Und dann ging es weiter. 35, das war ein Friseur. Rolf hießen sie, die hatten drei Kinder, mit den Tochter haben wir, die gehörte dazu, zu diesem Spielkreis. Und dann kam, weiß ich gar nicht, dann kam Michaelskis, aber sehen Sie, die waren denn katholisch. Da hatten wir nicht so viel Verbindung mehr. Das war eigenartig, damals war es so. Wir Evangelischen hatten nicht so die Verbindung zu den Katholiken. Sie konnte sich nicht an alle Namen in der Nachbarschaft erinnern. Allerdings war das Haus der ersten Katholiken in der Nachbarschaft ein Bruch in der Erzählung, eine Störung, die, ich meine, zu ihrer historischen Haltung diesen Nachbarn gegenüber widerspiegelt. Sie beschrieb nochmal die gleichen Häuser später in den Interviews. Wir waren Haus Nummer 37, dann kam Kiepke, dann war Rolf, dann war 35. Das war, ich glaube, Wassler. Wassler nannte sie. Das war so ein Lebkuchengeschäftchen, aber wirklich Geschäftchen, so klein, nicht? Und da gingen wir gerne mal hin und holten uns, die hatten so kleine Schokoladesachen und sowas. Und da wohnte, glaube ich, nebenan Michalski. Aber dieser Wasser, der war noch evangelisch. Aber dann kam dieser Michalski und die hatten auch viele Kinder. Aber wie viel kann ich Ihnen nicht sagen. Aber die waren katholisch. Denn das war so ein bisschen schon zu Ende, nicht? Diese provinziale Mittelstadt gab es Katholiken, Protestanten und Juden, alle Klassen von Lumpenproletariat bis zum Bildungsbürgertum sowie alle politischen Einstellungen. Lise wurde erzogen, wie alle Althilfsheimer damals, zu allen höflich zu sein, egal ob man sie mochte oder nicht. Sie hat allerdings einige Nachbarn besser kennengelernt und an deren Leben mehr Anteil genommen. Sie hat bestimmte Nachbarn ausgesucht, die zu ihrem Selbstbild am besten passen. Das heißt, Lise bewohnte die Nachbarschaft, in dem sie wohnte, zum eigenen Zwecken, um ihre Identität zu kultivieren, sogar um die Herausforderungen des Lebens zu überwinden. Zwischen 1992 und 1994 habe ich 200 Stunden narrativen Interviews mit 38 Althilfsheimern geführt. Als ich mit Lise gesprochen habe, bat ich ihr, ihre Nachbarschaft Haus bei Haus nach bester Erinnerung zu rekonstruieren. Ich habe damals geglaubt, dass ich diese biografischen Gespräche als Nachbild ihrer damaligen Haltung und Sinnen bewerten und benutzen darf. Heute möchte ich die Lebensgeschichte von drei Menschen erzählen, um diese Fragestellung nachzugehen. Ob man biografische Interviews über Freundschaft und Nachbarschaft als historische Quelle benutzen darf. Und ich möchte dazu sagen, dass ich fand es auch ganz interessant, diese Verbindung zwischen therapeutischer Arbeit und historischer Arbeit. Und vielleicht sehen wir, man kann meine Rede als andere Seite von die heutige Morgen, die morgige Rede, also jetzt werden wir das von historischer Seite sehen. Lisa hat Verallgemeinerungen über die Verhältnisse zwischen den Kindern der zwei großen christlichen Konfessionen gemacht, die mir weniger vertrauensvoll waren. Interessanter fand ich die idiosynkratische Art, die eigensinnige Art, wobei sie sich eine Identität innerhalb der Nachbarschaft kultiviert hatte. Ich glaube, dass es nicht selbstverständlich war, dass Lisa sich von diesen katholischen Familien ferngehalten hatte. Ja, Lisas Vater war Küster in der naheliegenden evangelischen Kirche und ihre Familie hat in dem evangelischen Gemeindehaus sogar gewohnt, wo sich evangelische Vereine getroffen haben. Der Pfarrer hatte sich sogar bei ihnen für die Messe sich angezogen, weil er so weit von der Kirche entfernt wohnte. Wir können das aber anders sehen. Lisas Nähe zu dem Pastor, einem wichtigen Mann in der Gemeinde, bestimmte indirekt ihren Status, den sie dann weiterentwickeln lassen konnte. Dass sie auch bei diesem Prozess der Selbstkultivierung aktiv war, wurde mir klar, als sie einen typischen Sonntagmorgen beschrieben hat. Sie nahm eine Seite weißes Papier und zeichnete eine Karte des Inneren des Kirches, oder genauer gesagt, ihre Prozession durch das Kircheninnere. Zitat: Dann gehen wir hier so eine kleine Ecke hinter den Banken her und diesen ganzen Weg bis oben. Dann sind wir gegangen und der Vater hat seinen Platz in den letzten Bank bei dem Altar, weil er da immer runter in die Sakristei. Statt als Teil der Gemeinde haben die Peter sich als Familie dem Kirchenstand gegenüber neben dem Altar gesetzt. Zitat: Weil Vater hatte seine Arbeit auch, dann haben wir dabei gesessen. Das war so selbstverständlich. Das fand keiner was darin, dass wir extra da saßen. Der Strich, den sie mitten durch das Papier zeichnete, war also sie, den Mittelgang hinaufgehend, ständig voll in der Sicht der Gemeinde, die sie auf dem Papier als leere Seite darstellte. Das passende Beispiel aus der Lebensgeschichte Lises geht um eine jüdische Schlachter, der an Lises Ecke gewohnt hatte, allerdings auf der anderen Seite der Katholiken. Die Sprache Lises ist hier bezeichnet. Sie hat diese jüdische Familie als Nachbarleute beschrieben, statt Nachbar. Niemals in dem Interviewprozess hat Lisa auf sie mit Namen hingewiesen. Sie erklärte die Beziehung mit ihnen so: Nee, also, das hatte ich auch nie irgendwie verkehrt mit gehabt, weil wir waren so auf uns angestellt. Ich fragte, ob sie davon wusste, was aus der Familie geworden ist. Sie erwiderte: Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen, nee. Ich fragte, ob man vielleicht davon erzählt habe, dass sie verreist seien. Sie erwiderte: Nee, das wusste ich auch nicht. Sehen Sie mal, das hat sich noch nicht von diesen... Ich sagte ja, dass an die Ecke der Schlachter, dass eine Jude war, das habe ich nicht mitgekriegt, dass sie weggezogen sind. Also sowas, wie gesagt, ich hatte ja auch mit mir selber genug zu tun, nicht? Aus guten Gründen sind Historiker skeptisch gewesen, wenn sie solche Ausreden hören. Als ob man nichts von den Untaten der Nazi-Regierung gewusst hätte, besonders nicht der Ermordung der Juden. Und es gibt genug Gründe zu glauben, dass Lise nicht einfach angelogen hat. Ihre ganze Familie und Freundeskreis waren aktiv Nazis gewesen. Lise ist allerdings auch noch in den 90er Jahren ein unveränderter Nazi gewesen. Zitat: Das muss ich jetzt sagen. Erst Rosiane und nachher Kreuze geben. So war es denn. Das konnte ich nicht verstehen, wie man plötzlich sein Hemd wechseln kann. Lise war also praktisch bereit, mit mir ihr inneres braunes Hemd zu zeigen, das sie nach 45 nicht gewechselt hatte, heutigen Einstellungen zum Trotz. Deswegen zweifelte ich daran, dass sie mich angelogen hatte. Deshalb musste ich mich nochmal fragen, ob es überhaupt möglich wäre, dass sie vom Abtransport ihrer Nachbarn tatsächlich nichts gewusst hatte. Eines war mir klar, wie sie sich mit ihren Nachbarn verhalten hatte, blieb ihr Leben lang hindurch relativ gleichmäßig. Da sie einige Nachbarn besser gekannt hatte als andere, schaffte Lise ja eine surreale Fantasie einer abgeschlossenen Nachbarschaft, deren Grenzen nicht durch Geografie oder Milieu an sich bestimmt waren, sondern durch Gewohnheiten der Selbstkultivierung. In ihrer bewohnten Wirklichkeit schließt sie nur jene Nachbarn ein, in deren Gemeinschaft sie Niveau besitzen konnte. Die Tatsache, dass sie nicht viel über die Juden gewusst hatte, die außerhalb der Grenze wohnte, hätte mich also nicht überraschen sollen. Trotz der topografischen Nähe gehörten diese Juden der breiten, objektiven Gesellschaft an, nicht ihrer kleinen, surrealen Gemeinschaft. Lise war ja antisemitisch, was teilweise ihr Engagement unter den Nazis erklärt. Allerdings ist es auch wahr gewesen, dass das, was in Lises Vorstellung geschah, dank ihrer eigenwilligen Gewohnheiten, die Nazis radikal und gewalttätig in die Tat umgesetzt haben. Oral Historians begegnen immer noch viel Skepsis unter unseren positivistischen Kollegen. Unsere Kritiker stellen die Genauigkeit der Erinnerung von alten Menschen in Frage, wegen des physiologischen Verfalls der Synapsen, und glauben an die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen in der Erinnerung durch inzwischen entstandenen Geschichten und Erzählungen. Darüber hinaus besteht die große Gefahr, besonders im Fall des Dritten Reiches, sich so darzustellen, um Eigennutz daraus zu ziehen. Das tragische Gewicht der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit scheint es notwendig zu machen, dass die Täter, vielleicht aber auch die Opfer, Lügen über die Vergangenheit erzählen, um heute daraus zu gewinnen. Man braucht jedoch keine Lügerin aus Lise zu machen, um ihre Schuld zu beweisen, zumindest während der ersten Stufen der Nazifizierung und der Aryanisierung. Sie gab direkt zu, dass sie das Dritte Reich voll unterstützt hatte und indirekt, dass sie ihre Meinungen und Gewohnheiten proaktiv verändert hatte, um die Nazi-Weltanschauung anzupassen. Meine Bitte, Interviews mit ihr machen zu dürfen, bot ihr einfach die Gelegenheit, jene Gewohnheiten der Selbstkultivierung zu erzählen und zu legitimieren, die sie schon lange benutzt hatte, um an ihre Identität erstmals aufzubauen. Ich bin 1966 geboren, meine Eltern 1941, meine Großeltern während und kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als erste Generation Bürger der Vereinigten Staaten, meine Urgroßeltern im 19. Jahrhundert im damaligen habsburgischen Galizien, Slowenien und Ungarn sowie russischen Polen. Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und der Zweite Weltkrieg der 40er Jahre waren für diese Generation die prägenden Erlebnisse des Lebens. Für meine Eltern waren sie der Hintergrund, in dem sie erzogen worden war. Für mich war aber der Zweite Weltkrieg schon Geschichte, oder zumindest es hätte sein sollen. Ich bin jüdisch geboren und in einem Vorort von New York aufgewachsen. Mein Bruder und ich sind je mit 13 Jahren Bar Mitzvah geworden, der Ritus des Erwachsenwerdens unter Juden. Meine Familie hat jedes Jahr Pesach, das Jubiläum der Befreiung aus Ägypten, mit meinen väterlichen Verwandten gefeiert. Ab und zu mal haben wir auch Rosh Hashanah und Yom Kippur, die Festen des Neujahrs bzw. Vergebung, gefeiert. aber nicht so sehr genossen wie Pesach. Denn bei Pesach kam die ganze väterliche Verwandtschaft zusammen und wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Sogar bei dem Seder, dem Gottesdienst, das jede Familie zu Hause für sich macht. Meine Verwandten mütterlicherseits waren mehr sozialdemokratisch orientiert. Sie haben die menschliche Tradition von Judaismus nun in der Form von säkulärem Humanismus weitergetrieben. Mein Vater als Steuerberater und meine Mutter als Lehrerin der Naturwissenschaften waren sehr sympathische Eltern und aufgeklärt nach dem Modell der 60er Jahre. Schon 1985 hat der Historiker Martin Borchardt dafür plädiert, dass Historiker die grauenhafte Geschichte des Dritten Reiches historisieren sollen. Das heißt, diese Geschichte in einem langfristigen, aber auch alltäglichen Kontext zu stellen. Ich stimme zu. Für meine Familie allerdings bedeutet dieser Ansatz, dass ich zu sehr mit dem Feind, den Deutschen, sympathisiere. Sie fanden es erst nicht richtig, dass ich mich überhaupt für Deutschland und die Deutschen interessiere. Und sie blieben viele Jahre bei dieser Meinung, egal wie ich versuchte zu erklären, dass nicht alle Deutschen Nazis waren, dass es viele deutsche Juden gegeben habe, die beste Freundschaften mit Nicht-Juden hatten. Und dass Geschichte ohne Verstehen unmenschlich sei. Über wen soll ich denn schreiben, habe ich erwidert, wenn nicht über Menschen in aller ihrer Menschlichkeit. Wenn ich versuchte zu erklären, dass ich mich dafür interessiere, wie sich deutsche Christen mit ihren jüdischen Nachbarn verhalten haben, bekam ich einfach regungslose Gesichter. Ähnlicherweise wurde Borchardt auch von vielen missverstanden, meiner Meinung nach. Als ob er die nationalsozialistische Gewaltherrschaft einen Persilschein schreiben wollte. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir den Nationalsozialismus doch historisieren müssen, gerade um die wichtigen moralischen Fragen der Vergangenheitsbewältigung stellen zu können. Ohne den Alltag der Ordinary Germans zu verstehen, kann man die Verantwortung für die Verbrechen der nationalsozialistischen Revolution und des Holocausts nicht richtig moralisch bewerten, schon gar nicht als Geschichte erzählen oder erklären. Gerade um die sittliche Fernhaltung der Ordinary Germans genauer zu verstehen, habe ich es nötig gehabt, sie als Menschen kennenzulernen und die Lebenswelt von ihrem ontologischen Standpunkt sehen zu lernen. Weber ist 1903 geboren. Er lernte schon als kleines Kind Herrschaft zu respektieren. Sein Vater war Malermeister und er hat ihm geholfen, in seinem Büro den Lohn an die Gesellen zu verteilen. Ein Zimmer, das Heinrich normalerweise nur mit einem Gefühl der Ehrfurcht und Zurückhaltung betreten hatte. Heinrich hatte sich so stark mit dieser Machtstellung identifiziert, dass er sich immer noch genau daran erinnern konnte, wie viel jede Geselle verdient hatte, wie viele Stunden er arbeiten musste und wann jede seine Pause nehmen dürfte. Die erste große Anekdote, die Heinrich mir anbot, war die Geschichte, wie er das Büro seines Vaters betreten musste, um seine Schulnoten zu präsentieren. Ein angsterregendes Erlebnis für ihn besonders, weil er viel besser Fußball spielen als 1 und 1 zusammenzählen konnte. Er hatte sich schrecklich gern ein Fahrrad für seinen Geburtstag gewünscht. Alle anderen Jungs hatten schon Radfahren gelernt und führen ständig um den Kasernenplatz herum. Sein Vater hat ihm ein Fahrrad für Weihnachten besorgt und er hat es von 2 Lehrlingen auspacken lassen. Und dann wurde Heinrich das Geschenk vorgestellt und dann kriegten die Lehrlinge auf den Auftrag, das Rad wieder einzupacken, weil Heinrich, Zitat, dieses Geschenkes nicht würdig sei, weil er so schlechte Noten in der Schule schrieb. Die Devise seines Vaters war, Zitat, der, wer in der Schule nichts lernen wollte, der brauchte auch nicht Rad zu fahren. Immerhin hat Heinrich doch an seinem Geburtstag ein Fahrrad dadurch bekommen, dass er von dem 28. auf den 9. Platz vorgestoßen war. Er hat dann von der Aufmerksamkeit seinen Spielkameraden berichtet. Zitat, so hatte ich natürlich plötzlich eine Menge Freunden, wie ich, weil ich ein Fahrrad hatte. Da standen ja viele, nicht? Das heißt, es standen ja viele um mich herum. Viele Anekdoten Heinrichs hatte diese märchenartige Qualität von Herrschaftsfiguren wegen schlechter Verrichtung erniedrigt zu werden und von gehorsames Mitmachen belohnt zu werden. Die Jungs in seiner Straße waren daran gewohnt, auf dem Platz Soldat zu spielen. Das Spiel war besonders interessant, während die neuen Rekruten des 1. Bataillons der 79er Infanterietruppen des Kreises ihre Schießübungen machten. Zitat, Augen auf, Finger lang, Gewehr langsam absetzen. Die Jungs haben auch diese Exerzieren auf einem Holzgewehr mitgemacht und sogar besser, hat Heinrich darauf bestanden, als die neuen Rekruten. Um mir das zu beweisen, machte Heinrich während des Interviews nochmal mit. Gehorsamst die Befehle eines längst verstorbenen Unteroffizier oder Obergefreiter. Sie haben auch das Marschieren auf weitere Entfernung nachgemacht, wie er sagte, Zitat, unsere kurzen Beinchen auch nicht mitgeschmissen. Und wenn der Kommando kam, dann nochmal bewegte Heinrich seine Hände ab und vor mir, immer noch nach kaiserlichem Befehl, Zitat, da liefen wir also dazwischen rum und soweit wir in diese Reihe hinein dürften. Und wenn das mal nicht klappte, dass bei irgendjemand, der hat das Bein nicht richtig geschmissen, dann kriegen sie uns beim Schritt und stellen sie uns vor den Front und wir mussten denn auf dem Kommando 1-2, 1-2, 1-2 nebenbei die Beine schmissen. Ja? Damit die Erwachsenen sehen sollte, Zitat, die Jungs konnte das besser als ihr. Da fängt er so mal an, das war der Sinn, nicht wahr? Und so kamen wir dazwischen. So kam er dazwischen. Die Lehre solcher Anekdote ist ja klar. Durch gehorsamste Mitmachen und fleißige Leistung kommt man langsam in der Hierarchie aufwärts, auf eine Machtstellung aufgestiegen. Heinrich hatte klar seine Klassenlage übernommen, aber nicht die Klassenhierarchie an sich. Ganz im Gegenteil, hat er sich eine Verhaltensweise erworben, wie er produktiv unter solchen Bedingungen Erfolg erzielen konnte. Wiederholt nahm er die Kontrolle des Interviews von mir ab und schaltete unsere Gespräche so um, damit er seine Art der Selbstkultivierung mir gegenüber legitimieren dürfte. Ich war also nicht überrascht, als ich von ihm erfahren habe, dass die neue Nazi-Regierung ihn gezwungen hatte, abends die nationalsozialistische Weltanschauung in Weiterbildungskurse zu lernen und freiwillig in die NSDAP und später in die Wehrmacht einzutreten. Dass er eigensinnig dagegen jammerte, aber immerhin alles durchführte, was ihm befohlen würde. Das heißt, dass er immer noch alles mühselig erarbeitet, was von den neuen Herrschern als notwendig erachtet wurde. Aus Ehrfurcht vor Herrschaft an sich und um seine schwer verdiente Portion Ehrfurcht auch von Untertanen zu bekommen, machte Heinrich bei Hitler mit. Dass diese Entscheidung relativ freiwillig getroffen wurde, ist allerdings klar von diesen Berichten. Heinrich hat explizit darauf bestanden, dass seine Eltern ihn nie gezwungen hatten, eine bestimmte politische Richtung anzunehmen oder in eine bestimmte Partei einzutreten. Er hat nicht diesen Grundschullehrer angegeben, als er die Karte seiner Nachbarschaft erst gezeigt hatte, sondern er hat seinen Namen später hinzugefügt, als ich ihn gefragt habe, ob es Juden in der Gegend gegeben habe. Zitat, ja, hier in dem Haus wohnte der Lehrer Bach. Der war Lehrer an der Judenschule am Lattenberg, wo der Synagoge war. Er zeigte auf das allernächste Haus neben seinem. Vorher Lehrer Bach, da schreibe ich unter Jude. Der hatte zwei Söhne, der Lehrer Bach. Die gingen hier zum Gymnasium. Meine nächste Frage beantwortete er, ohne sie ihm zu stellen. Wo sie abgeblieben sind, weiß der Teufel. Kein Mensch kann das sagen. Dann erklärte er mir, wie das Alltagsleben in 30er Jahren in der Nachbarschaft so abgelaufen ist. Zitat: Frau Bach war eine pingelige Person, aber er war eine patente Lehrer an der Jugendschule in Lappenberg. Und wenn er mit seinem Koran oder Bibel oder sowas alles unter seinem Arm hatte, er machte so eine Menge Bücher unter dem, also eine Menge Bücher unter dem Arm trug, das war so eine Schwangbücher, aus der Haus heraus schloss, dann versuchte er, den Gossstein zu kriegen. Und da schloss er darauf Alarm, um nach Lappenberg zu gehen und seinen Unterricht zu machen. So kenne ich ihn. Später kam ich zu dieser Sache zurück und fragte ihn, ob die jüdischen Nachbarn Probleme von eingefleischten Nazis hatte, die auch in der Nachbarschaft zu finden waren. Er erwiderte, dass er keine Mord oder Totschlag gegeben habe. Zitat: Stellen Sie sich mal vor, ging er weiter, in der Stadt gab es eine große Menge von Juden. Jedes zweites, dritte Geschäft war in jüdischer Hände, nicht wahr? Heinrich greifte mit den Hand in den Luft, um die Pläne der sogenannten jüdische Weltverschwörung darzustellen. Zitat: Niemand hatte sich beklagen können, dass die Jugend erfolgte diese Denkweise nicht weiter, da er heute so auffällig wäre. Stattdessen fing er anderswo an, dass, Zitat, die eine ganz andere Mentalität hatten als die andere Volksgenossen, nicht wahr? Die viel anschmiegsamer. Nochmal hielt er und fing er wieder anders an. Aus Erfahrung und aus den frühen Erlebnissen, die sie gehabt haben, waren die viel zurückhaltender. Selbstverständlich bestätigte Heinrich mir, dass er nicht antisemitisch sei, dass es die Nazis gewesen seien, die solche Ideen unter den deutschen Bevölkerung verbreitet haben. Zitat: Aber die Juden spielten hinter dem Haus im Garten und wir haben uns da ein bisschen angefreundet, da nicht. Und ich kann so der Einzelne, Hans hieß der eine, genau, der andere, nee, der hat irgendeinen jüdischen Namen. Na, ich weiß es jetzt nicht, ist auch ganz egal. Jedenfalls habe ich die vier aus den Augen verloren. Ob die umgekommen sind, das sagen wir es mal so, weiß ich nicht. Ob der Lehrer, den haben sie weggeholt. Wo der geblieben ist, weiß ich auch nicht. Die Frau ist vorher schon gestorben, sie hatte das nicht mehr miterleben. Die Tatsache, dass Heinrich nicht gewusst hat, was diese jüdische Familie passiert war, ist aus zwei Gründen verdächtig. Erstens, er wohnte gerade nebenan. Zweitens, er arbeitet ausgerechnet bei der Stadtverwaltung. Immerhin soll man Heinrichs offensichtlicher Antisemitismus innerhalb seinem biografischen Kontext verstehen. Obwohl keineswegs ausreden, wenn wir es verstehen wollen, wie ordinary Germans sich mit nationalsozialistischen Verbrechen gegen Menschlichkeit engagieren lassen. Jahre vor 1933 hat Heinrich seine jüdischen Nachbarn nur durch ein Muster von Vorurteilen gekannt. Als ein Mann, der trotz seiner hohen Bildung die Abflussrinne entlang ging, als ein verkehrtes Bild eigener Schamgefühle von dem Bürgertum rituell untergeordnet zu sein. Kein Wunder also, dass Heinrich das plötzliche Verschwinden des Judens aus der Nachbarschaft begrüßte, wie er später in den Interviews zugab, und sogar beklagte, dass sie, Zitat, nicht mehr rechtzeitig herauskommen konnte. Zitat. Erst viel später ist der Rest weggefahren worden. Und der sollte nun, damit die nicht mehr stören würde, im Konzentrationslager. Und die sollten arbeiten mal. Und dann kam plötzlich diese Idee, die Juden mussten überhaupt alle weg. Denen mussten vergast werden, nicht wahr? Das hat das Volk erst gar nicht mitgekriegt. Ich fragte wieder, wie es war, als Juden und eingefleischte Nazis sich begegnet waren. Er reagiert stark darauf. Ach was, das hat keiner was getan. Die waren nur verpflichtet, ihre Jugendstern zu tragen. Man wusste es genau, dass so eine Jude war, nicht wahr? Und dann ging man aus dem Weg. Oder man ging sich gegenseitig aus dem Weg, nicht wahr? Solange wie das noch einigermaßen haltbar, sind die Juden auch zu ihrem Nachteil später hier geblieben. Wenn sie alle hätte rechtzeitig verschwinden können. Das war ja gar nicht möglich. Und endlich, Zitat, sonst hat man hier die Juden einfach eingesammelt und sie weggeführt. Fertig. Heinrich war ja mehr antisemitisch, als er zugeben wollte. Allerdings steht mein Argument heute auf andere Grundsätzen. Gegen Autoren wie Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, Hitler's Wollende Vollstreckung. Ja? Zum Beispiel, Heinrich hat darauf bestanden, dass Ordinary Germans, also Goldhagen hat darauf bestanden, dass Ordinary Germans, wollige Vollstrecker, in den Massakern der Einsatztruppen mitgemacht haben, weil sie von einem durchdringlichen, vernichteten Antisemitismus motiviert wurden. Ich bin mehr daran interessiert, wie rassistische Meinungen, die zum Ideengehalt der abendländischen Kultur sind, in alltäglichen Verhaltensweisen übersetzt würden. Wie ist eine bürgerliche Gesellschaft in eine Volksgemeinschaft verwandelt? Wie sind Nachbarn zum Juden in Arien umgestaltet worden? Aus dieser Fragestellung hat die Nazi-Regierung Heinrich eine politische Lösung zu seinen persönlichen Problemen angeboten, dass er das Bürgertum gleichzeitig hasste und beneidete. Und er hat das Angebot von den Nazis gern angenommen. Bis jetzt haben Wissenschaftler am häufigsten gefragt, wann Ordinary Germans über Nazi-Verbrechen in einem objektiven Sinn erfahren haben. Eine subtile und genauere Einschätzung dieser Fragestellung würde Kenntnis über das Holocaust in den subjektiven Gewohnheiten der Deutschen stellen, wodurch Kenntnis vermittelt würde. Narrative Interviews sind zu diesem Zweck gern gut geeignet, weil sie uns erlauben, den Prozess zu sehen, wobei die Kenntnis von Nachbarn, Juden oder anderen vermittelt würde. Es ist klar von den Interviews, dass Heinrich schon vor 1933 seine jüdischen Nachbarn aus seiner Lebenswelt hinausgetrieben hatte. Und dass für ihn das Dritte Reich verspricht, das Problem seiner inneren Selbsthass durch Machtpolitik gegen seine jüdischen Nachbarn zu lösen. Deswegen hat er die Nazi-Wort- und Ideencharts angenommen. Und deswegen ist er immer noch in den 90er Jahren, und deswegen nützte er diese Worte immer noch in den 90er Jahren, zum Beispiel Volksgenosse und lebenswürdig. Deswegen hat er der Regierung geholfen, seine antisemitischen Maßnahmen informell in der Nachbarschaft einzuführen. Zum Schluss möchte ich ein Folgen von den hintereinander verwobenen Beziehungen zwischen Geschichte und Erzählung über den Prozess der Vergangenheitsbewältigung ziehen. Für den Alltagshistoriker bieten narrativen Interviews eine reiche Quelle für Einsichten in die historische Dialektik zwischen subjektiven Erlebnissen und objektiven Zuständen. Diese Quellen sind uns nützlich, dank der relativen Übereinstimmung in den Gewohnheiten der Selbstkultivierung. Diese relative Übereinstimmung würde gerade dadurch verstärkt statt untergraben, weil so viel Zeit vergangen ist und weil die deutsche Vergangenheit so moralisch herausfordernd ist. Lisa und Heinrich mussten während der Interviews bei ihren Gewohnheiten bleiben, weil sie anderswo ein ganzes Leben der Selbstkultivierung untergraben hätten. Sonst wäre sie dazu gezwungen gewesen, sich der moralischen Frage auszusetzen, ob sie als Ordinary Germans eine Entfremdung von den Nachbarn angeschlossen haben, die nicht notwendigerweise, aber doch historisch und biografisch nach Auschwitz führte. Vergangenheitsbewältigung meiner Meinung nach bedeutet nicht, ständig über die Nazi-Verbrechen zu diskutieren. Es bedeutet allerdings auch nicht, die Nazi-Verbrechen zu vergessen, sondern es bedeutet, dass wir aus diesen Nazi-Verbrechen pragmatische Orientierungsmuster entwickeln, wobei wir die ersten Stufen von Faschismus klar erkennen und uns stark dagegen wehren können. Um als Lehrer aus der Nazi-Vergangenheit menschlich miteinander umgehen zu lernen, muss, und ich will hier mich kurz mal unterbrechen, ich bin kurz bald fertig, ich habe das ursprünglich mit wir gesprochen und dann, als ich heute Morgen unsere Rede gehört, habe ich gedacht, ich darf das nicht sagen, ich muss es nicht sagen, so, ich will das jetzt umstellen. Um als Lehrer aus der Nazi-Vergangenheit menschlich miteinander umgehen zu lernen, muss ich die kollektive Täuschung des Alltags durchbrechen. Als Interviewleiter kann ich ältere Deutschen, aber ältere Menschen allgemein, dadurch am besten helfen, ihre Verantwortung für Unmenschlichkeit zu bewältigen, dass sie ihre menschlichen Gewohnheiten und persönliche Lebensgeschichten in einen gesellschaftlichen Kontext stellen. Sie müssen einsehen, dass ihre persönliche Haltung welthistorische Folgen hat. Allerdings muss ich mit meiner persönlichen Haltung selbst ein Beispiel geben und dazu bereit sein, meine alltäglichen Taten auch zu hinterfragen. Ich kann es nicht erwarten, dass meine Suche nach Vergangenheitsbewältigung alte Nazis plötzlich in Demokraten verwandeln wird. Die Forschungsgruppe Geschichte und Erinnerung ermahnte uns allerdings mit Recht dazu, die Täter zum ersten Nachdenken zu bringen. Dazu muss ich persönlich systematisch und konkrete Fragen stellen. Ich muss sympathisch mit ihnen umgehen. Ich muss allerdings den Mut aufbringen, mich mit meinem gestrigen und heutigen Leben auseinanderzusetzen. Oder ich bin meine Ziele nicht treu. Das heißt, ich strebe nach Vergangenheitsbewältigung dadurch, dass ich auch Gegenwartsbewältigung betreibe.
Sie hörten Auszüge aus dem Vortrag »Das hat das Volk erst gar nicht mitgekriegt. Erinnerung und Wissen um Barbarei im Nationalsozialismus« von Andrew Bergerson. Der Historiker Bergerson hielt diesen Vortrag im Rahmen der Tagung »Mit alten Menschen über den Nationalsozialismus sprechen«, die bereits im Oktober an der Katholischen Fachhochschule Freiburg stattfand. Beitrag geht es um Argentinien. Die Journalistin Ariane Reimers informiert über die Hintergründe der aktuellen Aufstände in dem südamerikanischen Land. Wir übernehmen das Interview von Radio Z Nürnberg.
Ja, ausgenommen von dieser Elendssituation. Aber der Gürtel, der sich um diese Capital Federal, um Buenos Aires spannt, dort gibt es sehr viele Elendsviertel, die gibt es zwar in Buenos, also in Capital Federal selber auch, aber dort außen sind sehr viele dieser, sie nennen sich Villa Miseria, wo Leute in Blechhütten leben, so wie man das aus einem klassischen Dritte Weltland auch kennt. Die Leute leben häufig von sowas wie fliegenden Handel, Gegenstände für geringe Summen zu verkaufen, Cola-Dosen etc. und versuchen sich damit einen Lebensunterhalt zu verdienen. Oder auch, und das hat in den letzten Jahren zugenommen, durchsuchen in der Nacht den Müll der Hauptstadt, um danach Flaschen, nach Papier, nach Verwertbaren zu finden, um das für geringen Lohn zu verkaufen. Diese Leute sind sozusagen das, ja, diejenigen, die jetzt auch die Proteste tragen, weil einfach Hunger da ist, weil sie keine Arbeit haben und überhaupt gar keine Perspektive mehr, in absolut prekären Lebensbedingungen leben und nicht weiter wissen. Es gibt in Argentinien keine Sozialversicherung, es gibt kein Arbeitslosengeld, keine Arbeitslosenunterstützung. Und die Leute, die eben keine Arbeit haben, und es sind offiziell 20%, man schätzt die Zahl aber viel höher, wissen nicht, was sie machen sollen. Und das ist jetzt zum Ausbruch gekommen.
Wo liegen denn deiner Meinung nach die Ursachen für diese wirtschaftlich desolate Situation?
Ja, da gibt es, denke ich, das ist recht vielfältig. Zum einen ist da sicherlich die Wirtschaftspolitik zu nennen, die in den letzten 10, 12 Jahren Argentinien durchgezogen hat. Eine extreme Sparpolitik, um die Anforderungen der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds zu erfüllen, die Schulden abzubezahlen, die das Land Argentinien hat. Das ging einher mit einer Privatisierung der gesamten Staatsbetriebe. Das ging einher mit einer, ja, der Konvertibilität des Dollar zu dem Peso, der argentinischen Währung, 1:1, die jetzt 10 Jahre wert. Das war wiederum bedeutet aber, dass das Leben in Argentinien sehr teuer geworden ist. Und das wiederum ist dann die Ursache dafür, dass sich viele Leute einfach dieses teure Leben nicht leisten können. Man muss sich das so vorstellen, das Leben in Buenos Aires kostet so viel wie in einer Großstadt in Deutschland, wie in Berlin vielleicht, in München, in Frankfurt. Die Mieten sind hoch, die täglichen Nahrungsmittel teuer. Und die Leute verdienen aber wesentlich weniger als hier oder bekommen eben gar kein Geld und können.
Wo würdest du die Ursachen der Unruhen, der Auseinandersetzungen sehen? Also es heißt immer, dass es keine klassische soziale Revolte ist, dass auch die Mittelschicht da inzwischen kräftig dabei ist. Von linken Organisationen, Gewerkschaften und so weiter hört man ja relativ wenig, oder?
Das ist richtig. Also ich würde trotzdem sagen, es ist eine klassische soziale Revolte, einfach weil die Mittelschicht sehr verarmt ist in den letzten Jahren. Insofern haben auch immer mehr Mitglieder der Mittelschicht einfach ganz krasse soziale Probleme, können die Miete nicht mehr bezahlen, müssen in ärmere Stadtteile ziehen etc., werden arbeitslos und verarmen somit. Insofern greifen die Probleme, die vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren wirklich die Probleme der Armen waren, mittlerweile einfach viel größere Sektoren der argentinischen Gesellschaft. Die Gewerkschaften spielen, ja, wie soll man sagen, natürlich spielen eine Rolle. Sie sind einfach aber zu sehr mit der Macht verstrickt in Argentinien. Die Gewerkschaften sind einfach aus der argentinischen Geschichte heraus immer sehr eng an die Regierungen gebunden gewesen, vor allem an die Peronisten gebunden gewesen. Insofern sind ihre Proteste dann in solchen Situationen plötzlich wenig glaubwürdig, einfach weil sie zu sehr mit der Macht verstrickt scheinen.
Welche Geschichte verbindet oder welche Geschichte haben die Peronisten in Argentinien? Ist ja recht verwirrend immer.
Das stimmt. Also Perón, der Begründer quasi der peronistischen Bewegung, kann man fast sagen, Partei, kam in den 40er Jahren an die Macht, regierte da bis 55, bis ein Militärputsch ihn vertrieben hat, auch aus dem Land. War eine sehr populistische Regierung, in der auch marxistischen europäischen Linken oder einer europäischen Linken im Allgemeinen auch als Faschismus klassifiziert, weil er sehr enge Kontakte mit Italien hatte, auch mit Deutschland und auch deutlich mit den Achsenmächten sympathisiert hat im Zweiten Weltkrieg. Nichtsdestotrotz genießt Perón innerhalb von Argentinien oder der Peronismus einen sehr sozialen Ruf, weil er die Sozialgesetzgebung verankert hat, das Frauenwahlrecht also zusammen mit Evita eingeführt hat, die Gewerkschaften neu strukturiert hat und überhaupt die Gewerkschaften zu einer Macht gemacht hat und so weiter. Also die sozialen Benefits in Argentinien kommen vom Peronismus. Die Universitäten sind noch staatlich, die Schulen etc.
Es gab ja einige Verstaatlichungen auch unter den Peronisten,
richtig.
Das war auch Teil des Programmes von Ihnen?
Das war auch Teil des Programmes. Er hat wollte Argentinien soll souverän sein, Unabhängigkeit von imperialistischen Staaten wie den USA oder wie Großbritannien. Das war seine Politik. Und damit hat er sich sozusagen in die Herzen Argentinier regiert, auch wenn man das näher betrachtet, natürlich da das jetzt keinesfalls eine linke Regierung war. Es gab danach, als er im Exil war, er war bei Franco in Spanien im Exil, gab es Argentinien selbst verschiedene Phasen, sagen wir mal, des peronistischen Widerstandes, weil die Peronisten bis also dann immer verboten waren in den Jahren nach 55. Da gab es Linksperonisten, da gab es rechtere Peronisten, vor allem die Gewerkschaftsbürokratie, die sich immer eher rechtsperonistischer war. Und es ging dann so weit, dass Ende der 60er, Anfang der 70er es eine sehr starke linksperonistische Bewegung gab. Also ein großer Teil der argentinischen Linken hat sich in der peronistischen Linken organisiert. Es gab diverse peronistische Guerillas, die in Perón sowas wie den Fidel Argentiniens gesehen haben und fast guevaristische Positionen hatten und für die Rückkehr Perons gekämpft haben, der eben Argentinien zum Sozialismus führen soll. Perón kam dann tatsächlich wieder, hat sich aber gegen die peronistische Linke entschieden quasi, hat dann wieder die peronistische Rechte aufgebaut und irgendwann auch die Linke quasi aus der Bewegung rausgeschmissen.
Wie ging es dann mit seiner Partei weiter?
Die Partei ist dann kam 76 der Militärputsch, wo seine zweite Frau Isabel entmachtet wurde. Die Partei ist dann verboten worden in der Militärdiktatur von 76 bis 83. Die peronistische Linke, sofern sie nicht aus dem Land fliehen konnte, ist mehr oder weniger umgebracht worden von den Militärs. Es gab ja 30.000 Tote in der Militärdiktatur. Wie gesagt, ein großer Teil der Toten gehörte zur peronistischen Linken und zur peronistischen Guerilla. Nach 83 hat dann, also als die ersten Wahlen in der Demokratie anstanden, hat das erste Mal eine nicht-peronistische Partei, nämlich die Radikalen, eine demokratische Wahl gewonnen, zu der auch Peronisten zugelassen waren. Also sonst immer dann, wenn die Peronisten zur Wahl standen, wurden sie auch gewählt. Das war dann in der Demokratie nach 83 das erste Mal nicht der Fall. Die peronistische Partei hat sich nach 83 völlig verändert, kann man sagen. Also kein Vergleich zu dem, was sie in den 70ern gewesen ist. Hat sehr schnell dann mit Menem, dem ersten peronistischen Präsidenten, in der neuen Demokratiezeit einen neoliberalen Privatisierungskurs eingeschlagen, der nichts mehr mit dem gemein hatte, was Perón mal gemacht hat und was vor allem die Peronisten in den 70ern gemacht haben. Insofern die Partei eine sehr, sehr unterschiedliche Geschichte und dementsprechend identifizieren sich auch heute noch sehr, sehr unterschiedliche Leute mit dem Peronismus.
Das war die Journalistin Ariane Reimers zu Hintergründen über den aktuellen Aufstand in Argentinien. Wir haben das Interview übernommen von Radio Z Nürnberg. Zum Ende des heutigen Tagesinfos noch eine Reihe von Veranstaltungshinweisen. Leider nicht für heute Montag, sondern alle erst Dienstag, den 15. Januar. Beginnen wollen wir mit einer Ausstellung zu Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine Ausstellung des VVNs und der IG Metall Freiburg. Die ist zu sehen in der Stadtbibliothek Freiburg am Münsterplatz 17 und die offizielle Eröffnung ist morgen Abend, also Dienstag um 20 Uhr. Im Rahmen der Vortragsreihe von Amnesty International und dem Kolloquium Politikum der Uni Freiburg findet morgen am Dienstag ebenfalls ein Vortrag statt, Wiederkehr von Opfer und Ritus am Ende des 20. Jahrhunderts im Hörsaal 3118, das ist im KG3 im ersten Obergeschoss. Es spricht Ingeborg Fehlinger von der Universität Freiburg. Um sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Behinderung geht es morgen am Dienstag um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet statt im Arbeitskreis Behinderte-Nichtbehinderte. Das ist in der Egonstraße 54 in Freiburg und veranstaltet wird das von Wildwasser e.V. Beratungs- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen. Und der allerletzte Veranstaltungshinweis für Dienstag: Living in a Perfect Box, das Universum der Balkenträger aus der Perspektive des Bretterverschlags. Das findet statt. Es ist ein Vortrag von Kirsten Huckenbeck aus Frankfurt von der Redaktion Express, der Zeitschrift für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Dieser Vortrag um 20 Uhr im Jos-Fritz-Café, Wilhelmstraße 15, kurz Spechtpassage. We let the mountain.